Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Infomagazin, produziert von Radio Dreieckland. Im Studio und verantwortlich für die heutige Sendung vom 24. Juni 2013 ist Caro. Nach den Focus Europa-Nachrichten gibt es einen Beitrag über den Ungarn-Bericht. Damit hat sich das Europäische Parlament vergangene Woche beschäftigt. Er trägt den Titel »Eine Welle von Änderungen in Richtung Vergangenheit«. Die Europaabgeordnete Ulrike Lunacek über den Ungarn-Bericht. Im zweiten Beitrag blickt die Kollegin Johanna nach Griechenland auf die Selbstverwaltung des griechischen Staatsrundfunks und fragt sich, neue Inhalte, wie lange noch? Dazwischen hören wir GEMA-freie Musik von Conny und nun zuerst mal die Focus Europa-Nachrichten.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hier kommen die Focus Europa Nachrichten für heute, den 24. Juni 2013. USA fordern von Russland Auslieferung von Edward Snowden. Edward Snowden, der das amerikanische Internet-Spähprogramm PRISM und das britische Spähprogramm Tempora aufgedeckt hat, hat um Asyl in Ecuador nachgesucht. Dies teilte gestern der ecuadorianische Außenminister Ricardo Patino mit. Snowden ist um einer eventuellen Auslieferung zu entkommen von Hongkong zunächst nach Moskau geflohen. Am frühen Montagmorgen sagte ein Sprecher des Weißen Hauses: Wir erwarten, dass die russische Regierung alle verfügbaren Optionen prüft, um Snowden in die USA zurückzuschicken. Beobachter stuften die Wahrscheinlichkeit, dass die russische Regierung etwas gegen Snowden unternimmt, als gering ein. Auch Hongkong hatte ihn trotz Auslieferungsversuchen durch die USA einfach ausreisen lassen. Es wird erwartet, dass Snowden demnächst über Kuba und Venezuela nach Ecuador reisen wird. In den USA droht ihm ein Prozess wegen Spionage bzw. Geheimnisverrat. Das US-Justizministerium will mit allen Ländern, in die Snowden einreisen will, Gespräche führen. Nach diesen O-Tönen von einer Solidaritätsdemonstration am vergangenen Samstag in Freiburg kommen wir nun zur nächsten Nachricht.
EU-Botschafter sollen zu der Auseinandersetzung um den Gezi-Park gebrieft werden. Der für die Beziehungen zur EU zuständige türkische Minister Egemen Barış hat die Botschafter der EU-Länder für Dienstagnachmittag in sein Ministerium eingeladen. Barış will die Botschafter über Sicherheitsprobleme bei den regierungsfeindlichen Demonstrationen in der Türkei aufklären. Auch die von Ministerpräsident Tayyip Erdogan behauptete ausländische Einmischung soll zur Sprache kommen. Der Europaminister war in den letzten Tagen durch besonders harte verbale Attacken gegen die Demonstranten aufgefallen. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung deutete Barış eine harte Reaktion der Türkei an, falls Deutschland diese Woche die Eröffnung eines weiteren Kapitels bei den Beitrittsverhandlungen wegen Polizeigewalt in der Türkei blockiert. Die Türkei hat auch noch andere Optionen, ließ sich Barış zitieren. Barış hatte Angela Merkel zuvor vorgeworfen, wegen des beginnenden Wahlkampfes gegen die Türkei zu sein. Am Wochenende war es erneut zur heftigen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Demonstranten in Istanbul und Ankara gekommen. Der Anlass ist regelmäßig die Auflösung oder das pauschale Verbot von Demonstrationen. Amnesty International demonstriert heute vor der türkischen Botschaft in Berlin gegen Polizeigewalt und für Meinungsfreiheit. Amnesty will, dass die Menschen die Möglichkeit haben, friedlich zu demonstrieren. Ferdinand Muggenthaler von Amnesty sagte, sie protestieren mit Kochtöpfen, weil?
Weil das eine Protestform ist, die auch in Istanbul Platz greift. Also die Leute, muss man sagen, in der Türkei, insgesamt immer neue Protestformen überlegt und eine davon ist, auf die Kochtöpfe zu klopfen, sodass teilweise ganze Stadtviertel davon wieder geheilt sind. Wir protestieren vor der türkischen Botschaft, um die Türkei aufzufordern, die Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten endlich einzustellen. Die Verantwortlichen für diese Polizeigewalt, die ja mindestens 4 Tote bisher auch gekostet hat und fast 8000 Verletzte, die zu untersuchen und zur Rechenschaft zu ziehen und insgesamt die Versammlungsfreiheit in der Türkei endlich zu respektieren.
Türkische Regierung baut Überwachung von Twitter aus. Wie der türkische Justizminister Sadullah Ergin erklärte, arbeiten derzeit verschiedene Ministerien zusammen mit Firmen an der besseren Überwachung von Twitter. Dabei soll es laut Ergin um die Aufhetzung und Überwiegelung zu Straftaten und die Aufstachelung zu Hass gehen. Bei den gegen die Regierung gerichteten Protesten der letzten Tage spielten soziale Medien wie Twitter eine große Rolle. Der größte Teil der traditionellen Medien in der Türkei wird mittlerweile von Unternehmen kontrolliert, die von Geschäften mit dem Staat profitieren oder der Regierung ideologisch nahestehen oder für die beides gilt. Nun soll offenbar auch Twitter regierungskonformer werden. Gibt Mensch Twitter versehentlich mit dem punktlosen türkischen I ein, so landet man ohnehin auf der Webseite der Regierungspartei.
Ägyptische Regierung droht mit Militäreinsatz gegen Demonstranten. Der ägyptische Verteidigungsminister Abdel Fattah al-Sisi hat mit dem Einsatz der Armee gedroht, falls für das kommende Wochenende geplante Demonstrationen gegen den islamistischen Präsidenten gewalttätig würden. In diesem Zusammenhang sprach al-Sisi von einem Angriff auf den Willen des Volkes. Bereits zuvor hatte Morsi selbst mit dem Ausnahmezustand gedroht. Am kommenden Sonntag, dem 30. Juni, dem Jahrestag der Wahl des Präsidenten Mohamed Morsi, hat die Opposition zu Demonstrationen aufgerufen. 15 Millionen Ägypterinnen und Ägypter haben bereits eine Petition für Morsis Rücktritt unterschrieben. Einer der letzten Fauxpas von Morsi war die Ernennung von Abdel al-Hayat zum Gouverneur von Luxor. Ihm werden Verbindungen zur Jamaat Islamia nachgesagt, einer Gruppe, die für die Ermordung von 58 Touristen im Jahr 1997 in Luxor verantwortlich ist. Der neue Gouverneur al-Hayat trat zwar zurück, aber die Probleme der Opposition mit Morsi bleiben.
Brasilien. Trotz Reformversprechen und Rücknahme von Fahrpreiserhöhungen gehen die Proteste weiter. Mit ihrer Fernsehansprache am Freitag ist es der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff nicht gelungen, die Proteste zu beenden. Am Samstag gingen wieder eine Viertelmillion Brasilianer und Brasilianerinnen auf die Straße. Dass die Zahl der Demonstrantinnen am Sonntag stark zurückging, gilt vielen eher als Ruhe vor einem neuen Sturm. Rousseff hatte unter anderem die Rücknahme von Fahrpreiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Außerdem machte sie mehrere Versprechen, nämlich die Korruption zu bekämpfen, mehr Geld aus den Öleinnahmen für Bildung auszugeben und zur Unterstützung des Gesundheitssystems auch Ärzte aus dem Ausland zu holen.
Lohndumping in der deutschen Fleischindustrie wird zum europäischen Ärgernis. In der norddeutschen Fleischindustrie werden Arbeiterinnen und Arbeiter aus Osteuropa mit Löhnen zwischen 1 Euro und 2 Cent und 1 Euro und 66 Cent beschäftigt. Sie haben richtig gehört. Die belgische Konkurrenz, die einen Mindestlohn von 12 Euro und 88 Cent bezahlen muss, kommt da nicht mehr mit und hat sich deshalb bei der EU-Kommission beschwert. Die von Subunternehmern beschäftigten Arbeiterinnen aus Osteuropa werden mit mafiösen Methoden erpresst und ausgebeutet. Davon handelt die Dokumentation Lohnsklaven in Deutschland des Norddeutschen Rundfunks, die heute Abend um 22.45 Uhr ausgestrahlt wird.
Bundesärztekammer gegen Ausschluss von homosexuellen Männern von Blutspenden. Die Bundesärztekammer hat sich gegen den pauschalen Ausschluss von homosexuellen Männern von der Blutspende ausgesprochen. Die Ärztekammer will nun im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf eine Änderung des rechtlichen Rahmens in der EU drängen. Von der Blutspende ausgeschlossen sind Personen, deren Sexualverhalten ein erhöhtes Risiko bei der Übertragung von Infektionskrankheiten, insbesondere von HIV, birgt. Dazu gehören etwa auch Prostituierte. Dies wird mit einem Fragebogen vor der Spende abgeklärt. Die Bundesärztekammer ist gegen den pauschalen Ausschluss von homosexuellen Männern, unabhängig davon, ob sie zum Beispiel seit Jahren in einer festen Beziehung leben.
Die außenpolitische Sprecherin der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament, Ulrike Lunacek, spricht im Interview über den Ungarn-Bericht. Darüber stimmte der Innenausschuss des Europäischen Parlaments vergangenen Mittwoch ab. Es geht um die Grundrechtsverschlechterung seit der Machtübernahme der Fidesz-Partei. Die neue Verfassung, das Mediengesetz und eine enge Definition der Familie als Ehe zwischen Mann und Frau mit Kindern. Außerdem kritisiert Frau Lunacek die Kehrtwende der Europäischen Volkspartei, die nun doch gegen den Ungarn-Bericht gestimmt hat. Dass diese weiterhin geschlossen hinter der Regierung Viktor Orbáns stehe, findet sie skandalös. Am vergangenen Mittwoch hat sich der Innenausschuss des Europäischen Parlaments mit der Lage der Grundrechte in Ungarn auseinandergesetzt. Und wie schaut sie denn aus, die Lage der Grundrechte in Ungarn im Moment?
Ja, leider nicht sehr gut. Es hat sich hier in den Jahren seit der Machtübernahme mit einer Zweidrittelmehrheit der Fidesz-Regierung mit ihrem Premierminister Orbán leider vieles zum Schlechteren gewandt. Es hat hier schon in den letzten Jahren immer wieder nicht nur Versuche gegeben, sondern wo einfach Orbán mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament zahlreiche wirklich also Grundrechte und auch auf Verfassungsebene hier Dinge verändert hat, wie wir sie eigentlich in einem modernen, auch auf liberalen Europa nicht haben dürften. Zum Beispiel hat er schon eine neue Verfassung schreiben lassen und geschrieben, und die wurde innerhalb von wenigen Wochen durchs Parlament geboxt. Also da gab es keine Konsultation mit der Bevölkerung, da gab es keine wirkliche Auseinandersetzung im Parlament, sondern wissend, ich habe die Zweidrittelmehrheit, machen wir das einfach, und innerhalb weniger Wochen wurde hier eine neue Verfassung aufgestellt, die zum Beispiel sich wieder bezieht auf die Sternkrone, also auf den religiösen Führungsperson von vor vielen Jahrhunderten, und auch gleichzeitig hier auch in Richtung wieder eines Großungarn gedacht, also alles das, was im Trianon-Vertrag 1918-19 verloren ging vom großen Ungarn in der Slowakei, in Rumänien, also dort, wo jetzt auch Ungarn noch leben, das wird in dieser Verfassung auch wieder, zwar nicht dezidiert, aber dennoch so quasi eingebracht. Und dann gab es auch noch jetzt 4 Verfassungsänderungen, auch alle ganz rasch. Da ist auch eine dabei, jetzt im letzten Mal, wo die Definition der Familie auf einmal im Jahr 2013 ganz eng gefasst wird, wo Familie ganz eng definiert wird als eine Ehe von Mann und Frau mit Kindern, also wo sowohl Alleinerzieherinnen, wie wenn zum Beispiel Großeltern mit Kindern zusammenleben, aber auch wenn gleichgeschlechtliche Paare zusammenleben, das alles fällt nicht mehr unter den Begriff Familie. Also hier ist wirklich eine Welle von Änderungen in Richtung Vergangenheit im Gang, die einfach große Sorgen macht.
Können Sie noch kurz was zu den Mediengesetzen sagen?
Da hat ja Orbán schon bei der kurz nach der Regierungsübernahme ein neues Mediengesetz gemacht, eine neue Medienbehörde geschaffen, die genauso wie bei einer neuen Justizbehörde an der Spitze mit engen Vertrauensleuten von ihm und seinem engsten Umfeld besetzt wurde, also eindeutig politische Besetzungen, die für mich unter dem Titel Nepotismus fallen. Außerdem wurde dezidiert darauf hingearbeitet, dass hier gerade in letzter Zeit gab es Änderungen, dass zum Beispiel in einem Wahlkampf, dass da Date, Fernseh- und Radiostationen keine Wahlwerbung haben dürfen von Parteien. Ja? Das war völlig jeglicher sozusagen pluralen Medienlandschaft oder Mediengesellschaft widerspricht. Und er hat außerdem die Medienbehörde, die zwar auch geschaffen wurde, um Beleidigungen, Hetze und Ähnliches hintanzuhalten, die agiert auch sehr selektiv. Da gibt es einfach den Versuch, die Medienlandschaft auch auf Linie der Regierungsparteien zu bringen. Und das ist auch, das haben wir leider in anderen EU-Staaten auch. Ja. Italien unter Berlusconi ist auch so ein Beispiel, wo wir damals eigentlich auch schon, wo die EU härter hätte reagieren müssen und es auch nicht getan hat. Aber das sind einfach in Ungarn hier Vorgänge, die einem modernen Rechtsstaat widersprechen.
Haben Sie den Eindruck, dass diese Bedrohungen für die Grundrechte oder für den Rechtsstaat, dass die jetzt adäquat erfasst worden sind in dem Bericht?
In dem Bericht sind schon diese Grundrechtsverletzungen, die sind drinnen. Das, was ich sehr bedauere, und nicht nur bedauere, sondern auch heftig kritisiere, ist, dass ja die Europäische Volkspartei, deren Familienmitglied die Fidesz-Partei Orbáns ist, die war ja von Anfang an von meinem Kollegen Ritter Warisch einbezogen. Ja, er hat versucht, mit allen Fraktionen hier so Vorberichte zu machen, um klarzustellen, da geht es nicht um Links-Rechts-Kritik. Ja, also die Linken kritisieren die Rechten in Ungarn und der linke Teil des Europaparlaments macht nur reine Parteipolitik. Sondern es war klar, dass wir hier auch die EVP einbeziehen wollten. Und das ist auch fast bis zum Schluss gelungen. Zum Schluss hat die Europäische Volkspartei dann vor wenigen Tagen ihre Unterschriften für diesen gemeinsamen Bericht zurückgezogen und hat auch gestern dagegen gestimmt. Und das halte ich wirklich für fatal und skandalös, denn es wäre darum gegangen, hier vom Europaparlament wirklich breitest diese Kritik an den Verschlechterungen der Grundrechte in Ungarn auch gemeinsam kundzutun, das nicht parteipolitisch anzuhaben.
Ich habe im Standard gelesen, dass Sie auch gesagt haben, dass Sie das Gefühl haben, dass Grundrechte gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert haben, teilweise in der Arbeit des Europäischen Parlaments. Und Sie haben dann auch darauf hingewiesen, dass es ja 2009 eine klare rechtsliberale Mehrheit im Europäischen Parlament gibt. Ist es für Sie wieder so ein Beispiel, wo das zutrifft?
Jein. Also wir haben trotzdem im Innenausschuss eine Mehrheit für diesen Bericht gehabt, weil auch die Liberalen dafür gestimmt haben, ja. Es ist so, aber es ist tatsächlich, die Tatsachenfeststellung ist, wir haben eine rechtsliberale oder Mitte-Rechts-Mehrheit im Europaparlament. Der Hinweis auf den Standard, da ging es vor allem um die Kritik an der Asyl- und Migrationspolitik. Dort ist es tatsächlich so, dass hier die neue Mehrheit, eine rechtskonservative, hier tatsächlich mehr in Richtung Festung Europa geht und wir das, was wir früher im Europaparlament, als das Europaparlament noch nicht so viel mitentscheiden konnte, gerade im Asyl- und Migrationsbereich, war das Europaparlament hier viel Fortschritt, als es leider jetzt ist. Ja. Beim Ungarnbericht ist es nur, sage ich jetzt, die Europäische Volkspartei, die hier trotz anderslautender Kundgebungen zu Beginn dieses Prozesses, dieses Berichts, jetzt einfach hier Kehrt gemacht hat und findet, man kritisiert die eigene Familie nicht. Und das halte ich im gemeinsamen europäischen Sinn wirklich für skandalös.
Aber so allgemein halten die schon noch an der Zusammenarbeit mit der Fidesz-Partei fest?
Ja, ganz massiv. Es gab ja vor einigen Wochen, als Orban damals die Europäische Union mit der Sowjetunion verglich und dann hat er also diese vierte Verfassungsänderung auch wieder machen lassen, da gab es auch das erstmalig auch von der Europäischen Volkspartei heftigste Kritik. Da hat ja dann sogar auch der deutsche CDU-Abgeordnete, der prominente Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, Elmar Brok, aber sogar Kanzlerin Merkel, auch der österreichische Außenminister Schindler, sich erstmalig wirklich auch kritisch gegenüber Orban geäußert. Das war wirklich ein Novum. Und da hatten wir ja auch gehofft, dass es hier in Richtung eventuell, wenn Orban seine Linie nicht ändert, auch eines Ausschlusses aus der Europäischen Volkspartei ging. Da gab es auch Gerüchte, dass einige Fidesz-Leute auch schon Kontakt suchen zur ECR. Die ECR, das sind die europäischen Konservativen und Reformer, wo die EU-kritischen konservativen Parteien drinnen sind, also die britischen Tories, die tschechische ODS und die polnische PiS-Partei. Dann kam aber Orban zu einer Fraktionssitzung der Europäischen Volkspartei nach Straßburg und danach war wieder alles eitel Wonne. Ja? Die EVP hat wieder die Reihen geschlossen und jetzt stehen sie alle wieder hinter Orban. Siehe die Abstimmung gestern im Ausschuss. Also die Hoffnung hat nur sehr kurz gelebt. Und ich halte also diesen Schulterschluss, den da in dem Fall die Europäische Volkspartei macht, das schadet der Europäischen Union insgesamt und unserer Glaubwürdigkeit gegenüber auch anderen Regionen der Welt. Ich arbeite ganz viel am Balkan und muss mir dann immer sagen lassen, wenn wir um Medienfreiheit kämpfen oder um die Rechte von Minderheiten oder um eben diese Grundwertedebatten, muss ich mir immer wieder sagen lassen, na ja, aber innerhalb der EU ist es auch nicht überall so gut. Und das ist einfach nicht gut für die Menschenrechte insgesamt und die Grundrechte.
Welchen Effekt wird denn jetzt dieser Bericht haben? Hat er irgendwelche Sanktionsmöglichkeiten oder wie wird damit umgegangen?
Nein, jetzt kommt er erst einmal in zwei Wochen in das Plenum. Dort hoffen wir, dass wir eine Mehrheit bekommen dafür. Und dann ist es so, dass dann die Präsidentenkonferenz entscheiden muss, ob sie diesen Bericht jetzt weiterleitet an den Rat, weil der kann dann erst dieses Artikel 7-Verfahren weiterführen. Ja? Also das werden wir dann sehen, wie es ausgeht. Ich hoffe, dass wir, auch wenn die Europäische Volkspartei hier dagegen stimmt, dass wir dennoch genügend Stimmen haben. Gerade auch die Liberalen sind dann immer so das Zünglein an der Waage. Wenn die mit uns stimmen, dann werden wir dennoch, denke ich und hoffe ich, eine Mehrheit bekommen. Aber wie gesagt, that remains to be seen.
Übers Land. Und auch wenn das vorbei ist, nehm ich trotzdem deine Hand. Zeiten kommen und Zeit vergeht, da kommt's wohl nicht drauf an. Wichtig ist, ich stehe hier und bleibe Peter Pan. Mama's Mann, weil ich das jetzt brauch, sieh mal hinter dich und dann seh ich's auch. Und da liegt die Zeit, so wie aufgemalt, und ein Fensterbrett und eine Menge Halt und Unsicherheit. Die kam nie ganz raus, wenn ich ehrlich bin, halt ich dich nicht aus. Mich dann unter Tränen an und ich freu mich dran, weil du fühlen kannst. Und das tut so weh, wenn ich in der S-Bahn steh und in all die leeren Augen seh. Schenk das Glas noch einmal ein. Kann's nicht immer nur so sein. Stück Schlaraffenland für dich, Stück Schlaraffenland für mich. Komm, wir teilen uns den letzten Rest und drücken uns noch beide fest. Wir haben geteilt den Tag, die Nacht, haben unsere Sorgen weggelacht.
Am Mittwoch entschied das höchste Verwaltungsgericht Griechenlands, dass der Staatssender ERT weitersenden darf und muss, bis ein neuer Sender bereitsteht. Bisher ist der normale Sendebetrieb allerdings noch nicht wiederaufgenommen worden. Gleichzeitig bestätigte das Gericht jedoch die längerfristige Schließung von ERT ebenso wie die damit verbundene Personalkürzung als rechtmäßig. Johanna hat den Journalisten und Griechischübersetzer Ralf Dreis um eine Einschätzung gebeten und den Blick dabei zunächst auf den selbstverwalteten Sendebetrieb im besetzten ERT-Gebäude in Athen gerichtet.
Die Besetzung ist noch nicht beendet. Es hat eine Vollversammlung heute beschlossen, dass die Besetzung vorerst aufrechterhalten wird und dass das Programm auch nach wie vor selbstverwaltet weiterproduziert wird. Es wird morgen auch noch zu einer großen Protestdemonstration mobilisiert in Athen, gemeinsam mit anderen Betrieben, die im Moment gerade verschiedenste, diverseste Arbeitskämpfe am Laufen haben. Aber es ist absehbar, dass danach die Besetzung wahrscheinlich aufgegeben wird, wenn Samaras garantiert, dass jetzt erstmal die Programme alle wieder laufen.
Zu diesem Sender, für den es so viel Einsatz gab, war das denn ein guter Sender? Lohnt sich der Einsatz?
Es lohnt sich auf jeden Fall der Widerstand gegen solche putschartigen, diktatorischen Entscheidungen. Dass es einen derart großen Widerstand gab, hat ja wohl auch die Regierung, auch Samaras und auch die Leute beim staatlichen Fernsehen und beim staatlichen Rundfunk selbst überrascht. Mich persönlich hat es auch ein bisschen gewundert, weil ERT war jetzt nicht das absolute Highlight, was man gucken muss. Was sich unterschied, waren die Nachrichtensendungen, die waren tatsächlich niveauvoller und haben eine etwas ausgeglichenere Information geboten als diverse Privatsender, die sich alle so auf K keine Ahnung, RTL oder Fox-Niveau bewegt.
Mit diesen Privatsendern wird ja jetzt die ERT auch verglichen und kommt da relativ gut weg. Aber wie sieht's denn mit freien Medien aus? Gab es da noch eine sonstige Szene, für die vielleicht die Förderung des staatlichen Fernsehens eher eine Konkurrenz bedeutete, die selber vielleicht auf wackeligeren Beinen standen?
Na, das Erstaunliche war ja, dass alle Journalisten und Journalistinnen griechenlandweit gestreikt haben für den Erhalt von ERT. Das ist eine ziemlich einmalige Solidarität, die ich von den Leuten nicht erwartet hätte. Geschweige denn bei ERT sind ja jetzt auch nicht nur progressive, emanzipatorische Leute am Arbeiten, geschweige denn bei den ganzen Privatsendern. Aber der komplette Berufsstand hat diese putschartige Schließung von ERT als einen Angriff auf ihre eigenen Arbeitsbedingungen angesehen.
Hast du den Eindruck, dass diese neue Solidarität auch zu inhaltlichen Änderungen im ERT-Programm, so wie es jetzt läuft, vielleicht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ERT führen könnte?
Das halte ich für eine sehr positive Sichtweise. Also innerhalb der Besetzung jetzt seit 11. Juni hat sich das Programm um einiges geändert. Ich habe da ja auch auf FAU.org was zugeschrieben, dass jetzt zum Beispiel die Betroffenen, die widerständische Bevölkerung Nordgriechenlands, die sich gegen umweltzerstörenden Goldabbau wehrt, dass die im Sender zu Wort gekommen sind, dass die griechenlandweit übertragen wurden oder dass die Arbeiter aus der selbstverwalteten Viomechaniki Metallevtiki aus dieser Fabrik in Thessaloniki reden konnten im Fernsehen. Das sind alles Sachen, die absolut neu waren. Dass Radiosender die offenen Vollversammlungen live übertragen haben, das gab es früher natürlich nicht. Das wird sich meiner Meinung nach aber auch ganz schnell, sobald der Normalbetrieb bei ERT wieder läuft, wird sich das sofort erledigt haben, weil auch jetzt schon während der Besetzung natürlich diverse Konfliktlinien auch innerhalb des Senders aufgebrochen sind. Man darf nicht vergessen, dass der Großteil der Leute, die dort arbeiten, natürlich auf einem PASOK-Ticket oder einem Nea Demokratia-Ticket in den Sender eingestiegen sind und die zwar jetzt aktuell bedroht sind, aber gerade diese ganze PASOK-Klientel nach wie vor versucht, ihre Pfründe zu verteidigen oder auch ihre Sendeplätze zu verteidigen und das durchaus nicht alles eine rundweg solidarische gemeinsame Kampfaktion war, sondern die Konfliktlinien innerhalb der Besetzer, die Konfliktlinien innerhalb der Angestellten und dann nochmal verschärft gegenüber den solidarischen Leuten vorm Sendegebäude, die waren nach 4-5 Tagen schon nicht mehr zu übersehen.
Ist das die Größenordnung, in der dann die Regierung Dinge nicht mehr durchsetzen kann, wenn da sofort 10.000 Leute auf der Straße stehen?
Das war zumindest jetzt so nicht erwartet, da bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, mir Samaras war sich sicher, dass zwar die Angestellten streiken werden, dass da aber keine größere Solidarisierung stattfindet und dass er das mit einem autoritären und entschlossenen Stil einfach durchzieht. Dass dann die Polizeiführung oder eventuell die politische Führung, das ist unklar, in der ersten Nacht am zweiten Tag und in der zweiten Nacht sich gar nicht wagten, das Gebäude zu räumen, das deutet darauf hin, dass das Ganze für sie eine Dimension hatte, die dann nicht mehr handelbar ist.
Kommen wir noch zu den Motiven von Samaras. Über die wird natürlich viel spekuliert. Eine Möglichkeit, die ab und zu genannt wird, ist die, dass er die privaten Sender mehr bevorzugen wird. Findest du diese These glaubwürdig?
Nee, die finde ich nicht glaubwürdig. Die Privatsender in Griechenland sind wie bekannt eng verbandelt, sowohl mit Samaras Nea Demokratia als auch mit Venizelos PASOK, einfach über das Großkapital, über die Großkapitalisten, die Besitzer der Privatsender sind, ähnlich wie die meisten großen Tageszeitungen. Meiner Meinung nach ging es schlicht und einfach darum, dass Samaras die Kontrolle über das staatliche Fernsehen und den staatlichen Rundfunk komplett wiedererlangen wollte und ihm das einfach nicht passte, dass zu viele Leute, die auf anderen Tickets in diesen Sendern arbeiten, momentan einigermaßen breit, zum Beispiel über Syriza, die Linksallianz, eben die größte Oppositionspartei, berichtet. Das Zweite ist, dass Samaras sich gegenüber der Troika aus IWF, EZB und EU-Kommission verpflichtet hat, bis Ende des Jahres einfach noch ein paar tausend Staatsbedienstete zu entlassen. Wenn sich dann die Möglichkeit bietet, einfach einen unbequemen Sender loszuwerden, dabei zugleich der Troika zu vermitteln, dass er gewillt ist, ein hartes Sparprogramm auch mit Entlassungen durchzuziehen und weiterhin durchzusetzen, dann dürften darin eher die Gründe für diesen Schuss von Samaras liegen in der weiteren Bevorzugung von Privatmedien. Die haben jetzt in Griechenland nicht so ein großes Problem, dass sie eine direkte Unterstützung von Samaras benötigen würden.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.